Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, als biblischer Begleiter ist heute auf dem Programm ein kleiner Abschnitt aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Dort heißt es: Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast die Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Liebe Schwestern und Brüder, das ist sozusagen der Einstieg in das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Davor im Johannesevangelium sind diese Abschiedsszenen mit Fußwaschung, und gleich nach diesem hohen priesterlichen Gebet wird Jesus festgenommen und seine Leidensgeschichte nimmt ihren Lauf. Jesus ist mit seinen Jüngern im Vorfeld zusammen. In den anderen Evangelien kommt da das heilige Abendmahl zum Tragen, bei Johannes die Fußwaschung. Jesus kümmert sich um seine Jünger, um die Menschen, für die er sich zuständig fühlt. Nach diesem priesterlichen, hohen priesterlichen Gebet, da geht es dann um Jesus selbst, sein Leiden und sein Sterben. Da ist es keine Gemeinschaft mehr wie mit den Jüngern, sondern da ist diese andere Seite des menschlichen Daseins, dass man eben nicht freundlich und liebevoll miteinander umgeht, sondern eine gewisse Lust daran entwickelt, den anderen zu quälen. Und genau in der Mitte zwischen diesen beiden Lebensabschnitten Jesu wendet er sich nach oben, wendet sich an seinen himmlischen Vater, bespricht sich mit Gott, versichert sich zurück, dass das, was er als Auftrag angenommen hat und umgesetzt hat, auch in den Augen Gottes zum Segen der Menschen wird. Der hohe Priester im alten Israel, das war ja der Einzige, der einmal im Jahr ins Allerheiligste, wo die Bundeslade im Tempel stand, hinein durfte. Also der höchste Mittler zwischen Gott und Mensch. Auf Lateinisch gibt es diesen Begriff auch, da ist es der Pontifex Maximus. Das ist ein Titel, den heutzutage die Päpste meinen, tragen zu dürfen. Aber den haben sie auch nur von den römischen Kaisern übernommen, die auch gemeint haben, sie wären die Brückenbauer zwischen Göttern und Menschen. Jesus hat in diesem Fall tatsächlich als einziger eine wirkliche brückenbauende Funktion eingenommen zwischen Gott und Mensch. Er ist der einzige und der wahre Pontifex, der einzige hohe Priester. Er stellt sich zwischen Gott und Menschen. Und wir kennen ja das Sprichwort, ne? Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Es kann aber auch genauso gut heißen, wenn zwei sich streiten, kriegt der, der vermitteln will, die Prügel. Erleben wir immer wieder. Gerade in den Großstädten, in den gewissen Brennpunkten, wo auch ab und zu mal zur Gewalt gegriffen wird, wenn sich einer dazwischen stellt, versucht zu schlichten und zu vermitteln, kann es unversehens passieren, dass er von beiden Kontrahenten geschlagen wird. Und da sind wir eigentlich schon ganz nah an der Rolle, an der Funktion, die Jesus eingenommen hat. Er hat sich als wahrer Gott und wahrer Mensch zwischen Gott und Menschen gestellt, um zu verbinden, um zu versöhnen. Das haben andere in der Vergangenheit auch gemacht. Wie oft sind Propheten aufgetreten und haben mit mahnenden Worten dem Volk Israel erklärt, wo der richtige Weg entlang geht, haben versucht zu vermitteln, ist aber nicht so richtig gelungen, in den seltensten Fällen. Und dann kommt Jesus, der genau in dieser Rolle dessen, der zwar vermittelt, der Anteil an beidem hat und der das Schicksal aller auf sich nimmt. Das Schöne an dem Punkt ist, wie Jesus das formuliert im Johannesevangelium. Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Also mit dem Wort verherrlichen verbinden wir ja in der Regel ganz andere Situationen. Wenn jemand auf den Thron gehoben wird, wenn irgendein Fußballverein die deutsche Meisterschaft gewinnt, egal welcher es ist, aber dann am Münchner Marienplatz bejubelt wird, das hat mit unserer Vorstellung von Verherrlichen etwas zu tun. Aber wir wissen auch, was auf Jesus zugekommen ist. Nicht auf Schultern getragen, nicht bejubelt, sondern erniedrigt, geschlagen, gefoltert und auf grausamste Weise umgebracht. Und doch sagt Jesus: Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Jesus weiß ganz genau, was mit ihm passiert. Aber er weiß auch genau, warum es passiert, wozu es passiert. Das ist ja auch bei uns manchmal so eine Nuancenfrage. Warum reagiert der eine oder andere so? Warum sagt er das mit jenen Folgen? Und dann kommt diese Nuance, wozu sagt er das? Aktuelles Beispiel: Wenn ich frage angesichts der schleppenden Unterstützung in der Ukraine, warum ist die Bundesregierung da bloß so zögerlich? Das ist keine zielführende Frage. Wenn ich frage, wozu reagieren die so zögerlich? Mit welchem Sinn, mit welchem Ziel, mit welcher Absicht? Dann stellen sich nämlich neue Fragen. Wissen die was, was ich nicht weiß? Entscheiden die nach Kriterien, die sich mir nicht erschließen? Und wenn ich das wieder hochbreche, wozu geht Jesus diesen Weg, den er selbst die Verherrlichung nennt? Oder warum? Wenn ich warum frage, was ist denn das für ein Gott, der seinen eigenen Sohn unmenschlichen Qualen aussetzt? Was ist denn das für ein Gott, der sich durch das nicht gerade Wohlverhalten der Menschen beleidigen lässt, dass er ihnen zornig wird? Wozu, wenn ich frage? Es ist ein Gott, der mit uns Menschen versöhnt sein will. Es ist ein Gott, der uns Menschen nicht zürnen will, sondern uns liebt. Es ist ein Gott, der sich selbst als sein Liebstes gibt, damit wir leben. Und Jesus erklärt es auch. Vater, du hast mir die Macht gegeben, damit ich allen Menschen das ewige Leben bringen kann. Und das ewige Leben, das beginnt in dem Moment, so sagt es Jesus, dass sie dich, Vater, als wahren und allein wahren Gott erkennen und dass sie mich erkennen als deinen Sohn, als deine momentane irdische Gegenwart, die das ewige Leben bringt. Und dann kommt so ein kleiner, fast zweifelnder Ton hinein. Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Und jetzt bitte ich, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es gab in der Vergangenheit öfters Stimmen, die gesagt haben, na, Jesus war halt ein Mensch, war halt ein besonders talentierter Prophet, aber das mit der Gottessohnschaft, das hat er so nie gesagt. Das ist richtig, Jesus hat an vielen Stellen immer von sich als Menschensohn gesprochen. Auch deswegen, weil wenn er öffentlich gesagt hätte, ich bin Gottes Sohn, wäre er sehr viel schneller gesteinigt worden, als er hätte gucken können. Das wäre Gotteslästerung gewesen. Aber im Gespräch mit seinem Vater, da kann er ehrlich sein. Und dieser Satz, den ich gerade vorgelesen habe, der besagt eigentlich eins. Jesus sagt, ich hatte die himmlische Herrlichkeit, ich war Teil von ihr. Und ich habe etwas von dieser himmlischen Herrlichkeit zu den Menschen hier auf die Erde gebracht, damit in ihren Seelen ein Licht aufgeht, damit sie wissen, was ihr Heil ist, damit sie eine Perspektive für ihr Leben haben, über all die irdischen Begrenzungen hinaus. Ein Stück Himmel auf Erde bringen. Ein Stück Himmel erden. Aber der Preis für Jesus war hoch. Der Weg, der vor ihm lag. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Jesus weiß, dass der himmlische Vater ihm eine besondere Verantwortung übertragen hat. Und er verwendet dann den Begriff, ich habe ihm deinen Namen gegeben. Das wissen wir ja, das ist was ganz Besonderes. Da wo der Gottesname im Alten Testament steht, Yahweh, liest jeder Jude Adonai, Herr. Luther hat das übernommen, deswegen steht im Alten Testament immer Gott, der Herr. Und überall da, wo das großgeschriebene Herr ist, da steht im hebräischen Text Yahweh, der Gottesname. Das ist nämlich auch lustig. Der Gottesname wird dann bei den Theologen als das Tetragramm bezeichnet, also das Wort aus vier Buchstaben. Und im Deutschen Herr mit zwei R hat auch vier Buchstaben. Aber Jesus sagt, er habe den Jüngern den wahren Gottesnamen, die wahre Persönlichkeit Gottes gebracht, erzählt, nahegebracht. Das wissen wir ja. Der Name macht unsere Persönlichkeit aus. Mit dem Namen verbinden wir Gesicht, Verhalten, gehörte Worte, alles hängt am Namen. Der Name macht uns einzigartig. Bei Jesaja heißt es auch schon, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, spricht Gott, du bist mein. Und wenn aus dem abstrakten Begriff Gott, den wir uns in seiner Fülle nicht vorstellen können, plötzlich einer wird, der einen Namen hat, der ein Du sein will, den wir nicht allmächtiger Gott nennen müssen, sondern lieber himmlischer Vater nennen dürfen. Oder wie Jesus es selber sagt, Abba, Papa. Da merkt man, wie diese Brücken gebaut wurden, wie Gott und Mensch zusammenkommen, wie eine Beziehung entsteht, ein Miteinander und kein hoheitliches Verhalten auf der einen Seite und sklavisches auf der anderen Seite. Und dann macht Jesus zum Schluss sogar noch Werbung für uns. Die Worte, sagt er zu seinem himmlischen Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, weitergegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Gott kommt zu den Menschen in Jesus Christus und er will etwas anrichten, will etwas bewegen in unserem Leben, will, dass wir ihm vertrauen, will, dass wir unsere Wege im Einklang mit ihm gehen, will, dass wir Anteil an der Wahrheit dieser Welt haben, dass Gott, der Schöpfer und der Sohn und der Heilige Geist die Basis sind, auf der wir unser Leben gestalten können. Er kam zu uns, er kommt zu uns. Nicht als kleines Kind in Bethlehem, nicht als Abbild des Gekreuzigten, sondern als leise und doch deutliche Stimme in unseren Seelen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.